Okay, ihr Lieben, ich möchte zu diesem Thema Gemeinde, das wir ja hier diese Woche dann behandeln wollen, möchte ich einen Grund legen. Ich kann mir vorstellen, an der einen oder anderen Stelle denkt der Mensch, das ist doch alles allgemein gut, das weiß man doch, das ist so und das ist doch, lass uns mal zu den Details kommen. Aber alles, was wir uns anschauen werden in den kommenden Tagen, gründet sich auf diese Dinge. Und die sind längst nicht banal oder allgemeingültig, sondern um diese Dinge, die ich jetzt hier in der ersten Einheit irgendwie euch nahe bringen möchte, tobt eine Schlacht. Es ist ein Krieg im Gange. Und wir müssen von diesem Krieg wissen und wir müssen uns positionieren und wir müssen unseren Platz einnehmen. Es ist ein Krieg gegen die Wahrheit. Ein Krieg gegen die Wahrheit. Und wir können nicht ohne dieses Fundament, das ich hier beschreiben möchte, wirklich diesen Krieg gewinnen und wirklich in das hineinkommen, was der Plan Gottes ist. Judas sagt, wir sollen mitkämpfen für den Glauben. Das heißt, er redet auch nicht von dem Kampf des Glaubens, sondern zu kämpfen für den Glauben. Der Glaube selber ist in Gefahr, ist umkämpft und die Gläubigen sollen kämpfen für den Glauben. Und dieser Kampf geschieht so, dass wir selber uns gründen in der Wahrheit und dann diese Wahrheit leben und hochhalten und vertreten. Und überall da, wo es dran ist und wo es notwendig ist, diese Wahrheit laut verkündigen und vertreten. So, ich möchte beginnen mit diesem wunderschönen, sehr, sehr tiefgehenden Gedanken. Der Gott, dem wir dienen, der uns gerufen hat, ist der Gott der Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Nicht, er hat ein bisschen Wahrheit, er ist die Wahrheit. Es gibt keine Wahrheit ohne ihn. Gäbe es ihn nicht, gäbe es keine Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Und ich kann mich noch gut erinnern an meine nichtchristlichen und vorchristlichen Zeiten. Ich habe auch Konfirmandenunterricht genossen und nicht zu viel mitgenommen. Aber irgendwie dieser eine Satz, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, das hat bei mir so reingehauen und es hat mich so provoziert und so genervt. Und ich war so empört dann so in meinen Teenagerjahren. Ich war dann sehr philosophisch irgendwie. Und ich dachte, wie kann er sagen, er ist die Wahrheit? Warum kann er nicht bescheiden wie alle anderen auftreten und sagen, er hat auch ein bisschen Wahrheit? Und die anderen haben dann auch ihren Platz. Das hat mich so geärgert, dass da sich jemand hinstellt und sagt, ich bin die Wahrheit. Und dann, ungefähr bin ich 20 gewesen, habe ich meine erste übernatürliche Begegnung mit Jesus gehabt. Ich war kein Christ, aber ich hatte so eine Vorstellung von mir selber, ich bin ein Sucher. Ein Sucher auf dem Weg, die Wahrheit zu finden. Das war so mein Image. Und dann kam ich in eine christliche Versammlung und da war ein Konzert und Freunde von mir, die auch in der Drogenszene waren, aber die sind ausgestiegen und man munkelt, die sind jetzt ganz komisch geworden, die sind jetzt Christen und die spinnen jetzt alle und die machen ein Konzert und dann müssen wir alle hingehen, um mit denen Spaß zu haben und um irgendwie uns lustig zu machen über die. Und dann waren wir auf diesem Konzert und da kam etwas in diesen Saal. Ich hatte keine Ahnung von christlichen Dingen und ich kannte keine Vokabeln oder nichts. Aber ich saß da, während sie dort diese Musik spielten und es hat mich wie ein Donnerschlag getroffen. Jesus ist hier. Jesus war in dem Saal. Das war der größte Schock meines Lebens, weil auf einmal habe ich begriffen, die Wahrheit ist eine Person, kein philosophisches Konzept. Die Wahrheit ist eine Person. Ich habe ganz genau gewusst, diese Wahrheit bekommt man nur auf eine Art und Weise, indem man sich dieser Person unterwirft. Niemand hat da gepredigt, niemand hat gesagt solche Worte, aber das war für mich so klar. Hier ist Jesus, Jesus lebt, Jesus ist die Wahrheit. Und um in den Besitz dieser Wahrheit zu kommen, muss ich mich dieser Wahrheit unterstellen. Und ich wusste, wenn ich das tun würde, kann ich nicht sagen, ich habe die Wahrheit gefunden, sondern die Wahrheit hat mich gefunden. Und ich war so voll von bösen Dingen und dunklen Dingen und so voller Rebellion. Und ich habe damals, das weiß ich noch, in mein Tagebuch geschrieben, ich habe erkannt, Jesus lebt und er will mein Leben. Und niemals werde ich mein Leben ihm unterordnen. Niemals. Eher sterbe ich. Wie dämonisiert können Menschen sein, dass sie Gott so verkennen und sich so über ihn erheben und so empören über ihn. Später, als ich mich bekehrt habe, habe ich das Tagebuch verbrannt. Und es ging sehr unten durch und ich bin wirklich auf eine besondere Art und Weise gestorben. Und dann kam Jesus und habe ihn angerufen, er kam in mein Leben. So, das war der Start. Die Wahrheit ist eine Person. Es ist nicht ein Lehrkonzept, es ist nicht eine Theorie, irgendwie etwas Technisches, Abstraktes, es ist eine Person. Und zu Jesus zu kommen heißt, mit der Wahrheit in Berührung zu kommen und in die Wahrheit hineinzukommen und sich der Wahrheit zu unterordnen und von der Wahrheit geprägt zu werden und von der Wahrheit herausgezogen zu werden aus einer Welt voller Lüge. Einer Welt voller Täuschung, voller Lüge. Ein anderes Wort, was das irgendwie vielleicht ein bisschen plastischer macht, Wahrheit, ist Realität. Er ist die Realität. Die Dinge sind so, wie er sie beschreibt. Und das ist, was am Ende, wenn alle Täuschung vergangen ist, was bestehen bleiben wird. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. So an Jesus zu glauben, heißt, sich ihm hinzugeben als diese wunderbare Person, die die Wahrheit ist. Und er sendet den Heiligen Geist, und auch der ist der Geist der Wahrheit. Und dieser Geist der Wahrheit hat Jesus versprochen, er wird uns in alle Wahrheit führen. Nicht in manche, in alle. Viele Leute sind von moderner Weltanschauung und moderner Psychologie oder Philosophie vielmehr irgendwie verblendet und sie vertreten als Gläubige den Standpunkt, ja, man kann die Wahrheit ja nicht wirklich herausfinden. Du denkst so, ich denke so und der wieder hat eine andere Meinung und letztendlich ist auch nicht so wichtig die Wahrheit. Weißt du, die Wahrheit, die teilt, die trennt. Das ist eine Lüge des Teufels. Gott ist nicht getrennt, Gott ist einer und Gott lebt in der Wahrheit und überall im Himmel, wo die Wahrheit regiert, ist große Harmonie und große Einheit. Die Trennung kommt, wo Menschen oder Engel rebelliert haben gegen die Wahrheit. Da kam die Trennung. Aber viele Gläubige heute in modernen Zeit trennt. Sie glauben, Wahrheit sollten wir nicht so betonen. Wahrheit ist nicht so wichtig. Wahrheit trennt. Die Männer und Frauen Gottes in der Kirchengeschichte und auch vor allen Dingen in der Bibel haben anders gedacht. Die Apostel haben anders gedacht. Und Wahrheit war für sie eine ganz wichtige Angelegenheit, eine unaufgebbare Sache. Und wenn Paulus sagt, unser Erkennen ist Stückwert, dann redet er nicht von den Grundwahrheiten. Wer ist Gott? Was ist das Evangelium? Was bedeutet es, als Christ zu leben? Was ist die Gemeinde? Er redet nicht von diesen Dingen, sondern er redet vom Geist, der stückweise hier und da Dinge offenbart, im Sinne jetzt das Wort Erkenntnis, wo Heilung oder irgendwelche anderen Dinge, irgendwie andere Segnungen freigesetzt werden. Da sehen wir nur einzelne Dinge. Aber niemals haben die Apostel die Idee gehabt, ja, wer kann denn schon die Wahrheit erkennen? Die haben vollkommen anders gedacht, weil sie unterwiesen waren vom Geist der Wahrheit. Und es war ihr Anliegen, die Gläubigen in die Wahrheit hineinzuführen. Sie haben eine riesige Wertschätzung für Wahrheit gehabt. Sie haben gewusst, Wahrheit ist der Weg, wie die Kraft und wie die Hilfe Gottes kommt. Gott will, sagt Paulus, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen sollen errettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, 4. Und hier sehen wir etwas, wenn du diesen Schlüssel hast, kannst du sehr viele Schriftstellen einfach tiefer verstehen. Wenn Paulus sagt, Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dann sagt er nicht, Gott will zwei Dinge. Erstens will er retten und zweitens will er, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der zweite Teil erklärt den ersten Teil. Der zweite Teil ist eine Erklärung, die uns mehr Verständnis gibt von dem ersten Teil. Gott rettet, Gott hilft, indem er Erkenntnis der Wahrheit gibt. Dasselbe findest du bei Petrus, der sagt, wachst in der Gnade und in der Erkenntnis des Herrn Jesus Christus. Er sagt nicht, wachst in der Gnade und wachst in der Erkenntnis, sondern indem wir in der Erkenntnis zunehmen, nehmen wir zu in der Gnade. Der zweite Teil erklärt den ersten Teil. So Gottes Hilfe, das gilt nicht nur für den Sünder. Das gilt für jeden anderen seiner Kinder und auch Menschen im Dienst. Gottes Hilfe kommt über sein Angebot der Wahrheit, über die Erkenntnis der Wahrheit. Und wir müssen verstehen, welchen Wert das für Gott hat. Er selber ist die Wahrheit und da ist keine Lüge in ihm und er kann Lüge nicht ertragen. Und so werden wir sind ja seine Nachahmer. Wir gehen ja in das hinein, wir fangen an, das zu schätzen, was er schätzt. So Jesus ist unser Vorbild und wenn wir an Jesus glauben, dann bekommen wir diese Gesinnung, die Jesus hatte. Und die Gesinnung war, dem Vater zu gefallen. Den Vater zu ehren, für die Ehre, für das Wohlgefallen des Vaters zu leben. Das war das Herz Jesu. Und das ist das Herz von Nachfolger. Und wir haben aus dem Grunde den Heiligen Geist bekommen, dass er diese Gesinnung in uns immer stärker und immer klarer hervorbringt. Wir sehen Jesus, wie er nur gelebt hat für den Vater und wie sein einziges Verlangen war, der Vater muss geehrt werden. Der Vater soll verherrlicht werden. Ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt, sagt Jesus. Was war seine Gesinnung? So man könnte über sein Leben schreiben, wie es zweimal in Sprüchen heißt, ein weiser Sohn erfreut den Vater. Das war das Leben Jesu. Wenn du eine Überschrift suchst für das Leben Jesu, ein weiser Sohn erfreut den Vater. Jesus lebte für den Vater. In allen Dingen, nicht seinen Willen, sondern den Willen des Vaters. Das war seine Devise. Also wenn wir jetzt Nachfolger Jesu sind, dann erwählen wir auch diese Haltung. Und der Heilige Geist, weil wir es erwählt haben, weil uns das wichtig ist, wirkt das in uns. Wir wählen. Jesaja 56 heißt, von den Menschen, die Gott gerufen hat. Sie wählen, woran er gefallen hat. Sie wählen, woran er gefallen hat. Jesus hatte Gefallen daran, den Vater zu ehren. Wir wählen das Gleiche. Wir wählen das Gleiche. Und der Heilige Geist lehrt uns, was das bedeutet. Und er motiviert uns und er zieht uns und so weiter. Und wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir, dass er eine große, große Hochachtung vor der Schrift hatte. Eine große Hochachtung vor der Schrift. Wenn du das einmal nachschlägst in der Konkordanz und nimmst nur dieses Wort Schrift und erfüllen oder erfüllt, dann findest du viele, viele Schriftstellen, immer mit dem ähnlichen Wortlaut, damit erfüllt würde, was die Propheten geredet haben. Damit die Schriften erfüllt würden. Da sind Entscheidungen, da sind Handlungsabläufe im Leben von Jesu und das Motiv ist, die Schrift muss erfüllt werden. Damit erfüllt ist, was die Propheten geredet haben. Die Propheten haben über das Leben Jesu geredet und Jesus hat dann sein Leben so gelebt, um das, was schon gesagt wurde und aufgeschrieben wurde, damit das erfüllt würde. Da war eine große Hochachtung. Einmal sagt er, die Schrift kann doch nicht gebrochen werden. Wie sollte er auch keine Hochachtung haben vor dem Wort, wenn er selber das Wort ist? Er würde ja sich verachten. Ja.
Da war eine Hochachtung vor dem Wort Gottes. Und Jesus glaubte ohne Frage an die Inspiration des Heiligen Geistes bezüglich der Schriften. Er glaubte, dass David, dass Jesaja, dass Jeremia und Mose, dass sie unter der Inspiration und der Leitung des Heiligen Geistes geredet haben und das aufgeschrieben. Das glaubte Jesus. Hast du darüber dir schon mal Gedanken gemacht, was das bedeutet? Das bedeutet, Jesus glaubte an die Schöpfung, nicht an die Evolution. Wie sollte er auch nicht an die Schöpfung glauben, wenn er selber das Wort ist und durch das Wort Gott alles getan hat? Ja? Aber der Jesus der Bibel glaubte an die Schöpfung. Der Jesus der Bibel glaubte zum Beispiel auch an die Ehe zwischen Mann und Frau. Deswegen ist es unmöglich, ein Nachfolger Jesu zu sein und zu einer Kirche zu gehören, die glaubt an eine Ehe zwischen Mann und Mann oder zwischen Frau und Frau. Dann sind wir nicht mehr Nachfolger des Herrn, sondern wir folgen Menschenweisheit nach. So, ihr seht, das hat ganz praktische Auswirkungen. Das sind keine theologischen Dinge, die man irgendwo so im Elfenbein studiert, die aber mit dem Leben nichts zu tun haben. Und der Kampf, der Krieg, der stattfindet, ist ein Krieg gegen Wahrheit. Letzten Endes geht es um diesen einen Punkt. Ist er die Wahrheit? Und in den kommenden Jahren wird das immer deutlicher werden, dass die Kräfte sich vereinigen und mobilisieren gegen diesen einen Punkt. Nein, er darf nicht mehr diesen Anspruch haben. Das darf nicht mehr genannt werden. Und es darf nicht mehr diese Fanatiker und diese engstirnigen, einseitigen Typen geben, die sagen, Jesus Christus ist die Wahrheit. Das ist der Krieg. Und je klarer wir diesen Krieg und die Kräfte diesen Krieg anzetteln, verstehen, und je klarer wir uns hingeben diesem Geist, der uns befähigen kann, alleine befähigen kann, diesen Kräften zu widerstehen, umso besser wird es für uns sein und umso besser wird es für das Reich Gottes sein. Und wir haben heute eine Menge von Richtungen und Strömungen und Werken und Gruppierungen und Denominationen, die immer noch irgendwie mehr oder weniger einen Dienst mit gewissen Segnungen irgendwie tun, aber dieses Fundament schon verlassen haben. Und das ist wie ein Auto auf der Autobahn, was 180 fährt und den Motor ausmacht. In den ersten Sekunden, wenn du nur das von außen siehst, du weißt nicht, dass es der Motor nicht mehr läuft. Aber nach ein paar Minuten willst du sehen, das wird langsamer und langsamer und langsamer. Und irgendwann kommt ein Hügel und dann steht das Ding still. Und so sind Bewegungen und Werke und Denominationen, die dieses Fundament verlassen haben. Sie mögen jetzt noch blühen und scheinbar Frucht bringen. Aber der Tag wird kommen, wo offenbar wird, dass der göttliche Treibstoff nicht mehr da ist. Und Dinge, die jetzt prächtig aussehen, auch zahlenmäßig sehr beeindruckend sind, werden kollabieren. Oder aufgehen unter christlichem Vorzeichen, in diesen antichristlichen Strömungen. Und diese Tendenz hat längst begonnen. So, ihr könnt das selber anschauen, einfach indem ihr das studiert. Jesus war überzeugt davon, dass David, Jesaja, Jeremia, Mose, sie haben nicht einfach irgendwas Schönes aufgeschrieben, sondern waren inspiriert vom Geist der Wahrheit, vom Heiligen Geist. Und Jesus glaubte, dass das so war. Und wenn du an Jesus glaubst, musst du ihm glauben. Du hast keine Wahl. Du kannst nicht historisch kritisch denken und sagen, ja, wer weiß, und Jesaja, das waren eigentlich drei und so und dies und das. Das sind alles Ideen, die sich verselbstständigen und die dazu führen, wir können ihm nicht mehr vertrauen. Und darum ist es von ganz, ganz großer Wichtigkeit. Und Jesus sagte, betete, Johannes 17, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Heilige sie durch die Wahrheit, hat er gebetet in Bezug auf seine Jünger. Heiligen bedeutet absondern. Fähig machen zum Gebrauch für göttliche Dinge. Und diese Absonderung und dieses Fähigwerden zum Gebrauch für göttliche Dinge kommt durch Wahrheit, die Gott uns anbietet und die wir annehmen. die Gott uns anbietet und die wir annehmen. Also wenn Jesus die Schrift geehrt hat, wenn Jesus so eine Betonung auf die Inspiration des Heiligen Geistes gelegt hat, und wenn du sagst, Jesus ist mein Vorbild, das ich nachahme, du hast damit schon entschieden. Du wirst so denken wie er. Du wirst diese Grundlage übernehmen. Er ist die Wahrheit. Und die heiligen Schriften, die Gott uns überliefert hat, sind nicht gute Gedanken von Menschen, die man so einreihen kann in irgendwelche anderen philosophischen Erkenntnisse, sondern sie sind genau das, was sie beanspruchen zu sein, nämlich von Gott uns gegeben. Das ist, was die Apostel geglaubt haben. Nicht nur Jesus hat an die Inspiration der Schrift geglaubt, auch die Apostel haben daran geglaubt. So, wenn wir ein apostolisch neutestamentliches Christsein haben wollen, dann sind das die Fundamente. Das Wort der Wahrheit, das vom Himmel gekommen ist, über das wir kein Recht haben zu diskutieren, über das wir kein Recht haben, es in Frage zu stellen oder irgendwie zu sagen, es steht zwar das da, es meint aber genau das Gegenteil. Hallo, Gott ist nicht verwirrt und ebenso nicht seine Nachfolger. Gott ist bei klarem Verstand und die, die Jesus nachfolgen, werden auch immer klarer in ihrem Verstand. Durch den Geist der Wahrheit, der dieses Ziel hat, uns in alle Wahrheit hineinzuführen. 2. Timotheus 3,16. Paulus sagt dort, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und deswegen nützlich zu verschiedenen Dingen. Lehre, das heißt Unterweisung, dass wir anfangen, Dinge, die wir vorher nicht verstanden haben, verstehen. Zur Überführung, das heißt, dass wir Licht bekommen und dass wir Dinge neu bewerten, dass wir Haltungen, Verhaltensweisen, Praktiken neu bewerten. Vorher haben wir gedacht, naja, was ist schon dabei? Und dann kommt der Geist der Wahrheit und dann werden wir beunruhigt und wir merken, irgendwas passt da nicht mehr. Und wir sehen, das sind die Gedanken Gottes. Und dass dieses oder jene Sache gehört nicht mehr zu einem Kind Gottes. Einmal schrieb mir jemand eine E-Mail und sagte, er bekam irgendwie Unfrieden. Er war so in seinen Anfängen mit dem Christen und er bekam auf einmal Unfrieden über seine Praxis, als Christ in eine gemischte Sauna zu gehen. Und er hat den Eindruck, der Heilige Geist will ihm sagen, du, damit ist jetzt fertig, das passt nicht mehr. Und er argumentierte und fand das nicht gut und hatte seine Gründe, warum, es ist doch alles gut und alles schön und so weiter. Und dann hat er gesagt, Herr, wenn das wirklich von dir ist, dann möchte ich das in diesem Seminar, war auf einer einwöchigen Bibelschule, in diesem Seminar aus dem Mund des Lehrers hören. Und mein Thema ist nicht gemischte Sauna. Wirklich nicht. Ich lehre das Wort Gottes. Aber der Heilige Geist einfach gibt mir manchmal so Seitenpfade, kleine Dinge so rechts und links in die Büsche und auf einmal höre ich mich von etwas reden, was ich nie geplant hatte. Denke, meine Güte, das ist doch jetzt wirklich blöd, das passt doch jetzt überhaupt nicht oder so. Und auf einmal mitten aus dem Zusammenhang heraus springe ich aus meinem Ding da und sage, und im Übrigen, gemischte Sauna, wenn du denkst, das ist in Ordnung, ich sage dir, Gott sagt, hör auf damit, es ist nicht der Wille Gottes. Und er schrieb mir die E-Mail, sagt, er fiel bald vom Stuhl, er wurde puterrot, weil alle dachten, er dachte, alle wissen jetzt, dass er gemeint ist. Ja? Und hat gesagt, Herr, ich tue Buße, ich habe verstanden. Ja? So, der Heilige Geist hat viele verschiedene Wege, aber wenn wir offen sind, er wird reden, er wird überführen. Auf einmal merken wir, das passt nicht mehr. Das kommt von früher, so hat man früher gelebt, so hat man früher geglaubt und fand das in Ordnung. Aber jetzt haben wir einen neuen Herrn und der hat einen anderen Geschmack. Und Nachfolge bedeutet, wir orientieren uns in unserem Geschmack an seinem Geschmack. Wir lernen zu lieben, was er liebt und wir lernen zu hassen, was er hasst. Unser Gott ist ein hassender Gott, dank sei Gott. Und weil er ein hassender Gott ist, haben wir überhaupt eine reale Chance, Sünde zu meiden. Weil er diesen Abscheu auf das Böse und Unreine uns mitteilen wird. Und das lebt in uns. Und wir sagen, nee, das passt nicht mehr. Das muss raus jetzt. Fertig damit jetzt.
weil etwas uns treibt, was mehr ist als nur mentale Einsicht. Halleluja.
So, die Schrift ist der Maßstab. Die Schrift ist das, was Gott uns gegeben hat, an der wir unser Leben ausrichten. Die Schrift ist das, was uns herauszieht aus der Prägung, die wir haben von der Welt. Wir alle haben eine Prägung. Wir alle haben Vorstellungen und Werte und Ideen und die kommen irgendwo her. Und viele von diesen Dingen haben wir nie in Frage gestellt. Aber wenn wir mit Gott Schritt für Schritt vorangehen, dann eins nach dem anderen kommt dran. Eins nach dem anderen wird vom Heiligen Geist beleuchtet werden. Weil wir verstanden haben, die Heiligung geschieht, indem wir die Wahrheit, die uns angeboten wird, annehmen. Petrus sagt es so, Gott hat uns erwählt zur Errettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Das ist wieder so ein Doppelpack. Und der zweite Teil erklärt den ersten. Was ist Heiligung? Das Prinzip von Heiligung ist Glauben an die Wahrheit. Wenn du die Schriftstelle haben möchtest, das ist 2. Thessalonich 2,13. Erwählt zur Rettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. 2. Petrus 1, 22. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Wie wird die Seele gereinigt? Nicht durch Hören der Wahrheit, sondern durch Gehorchen der Wahrheit.
Wenn wir dann später über Jüngerschaft sprechen, dann werden wir erklären, das ist ein ganz grundsätzliches, tragendes Prinzip. Das ist der Unterschied zwischen einem Kirchstuhlwärmer und einem Jünger. Der Jünger hört ganz anders. Der Jünger hört, okay, was soll ich jetzt tun? Der Kirchstuhlwärmer, der hört nur, okay, was kann ich Neues hören? Was kann ich Neues wissen? Aber der Jünger ist der, der sich verändert. Der Jünger ist der, der vorangeht und wo Prozesse der Veränderung sind. Durch Gehorsam gegen die Wahrheit wird die Seele gereinigt. Das heißt, wenn dieser Gehorsam gegen die Wahrheit ausbleibt, bleibt die Seele unrein. Und wir bleiben in einer Form der Liebe, die nicht die reife Liebe Gottes ist. Und diese Liebe wird geheuchelt sein. Durch Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe. Also der Weg zu einer ungeheuchelten Liebe ist Gehorsam gegenüber der Wahrheit. So viele Leute sagen, ja, die Liebe, die Liebe, die Liebe, lasst uns lieben. Es gibt einen Weg zur Liebe und wenn wir diesen Weg zur Liebe nicht beschreiten, werden wir bei der wirklichen, reinen Liebe Gottes, mit der wir von Gott geliebt werden und mit der wir einander lieben sollen, werden wir niemals ankommen. Paulus sagt, das Endziel aller Unterweisung, alles Unterrichtes, aller Lehre, ist Liebe aus reinem Herzen. Das ist das Ziel. Und wie erreichen wir dieses Ziel? Durch Unterweisung. Es kommt durch Unterweisung. Es kommt nicht einfach, indem wir sagen, ja, lasst uns lieben. Wir lieben uns jetzt. Wir wissen überhaupt nicht, was Liebe ist. Und unsere Vorstellungen von Liebe sind manchmal Lichtjahre entfernt von der Liebe Gottes. Wir brauchen Offenbarung. Wie ist Gott? Er ist unser Modell. Er ist unser Vorbild. An ihm sehen wir, was wirkliche Liebe ist. Nur an ihm. Und wie viele gehen so stillschweigend davon aus, sie haben schon das ganze Konzept von Liebe verstanden und gehen aber aus von einer Liebe, die nicht die Liebe Gottes ist und stellen dann Forderungen auf und wir müssen einander lieben und so weiter. Ja, wir müssen einander lieben, aber es ist die Liebe Gottes und die bricht sich Bahn, Schritt für Schritt in unserem Leben und der Weg dorthin ist Unterweisung. Und Unterweisung bedeutet, Wahrheiten werden uns angeboten und die ergreifen wir. Und dann gehen wir Schritte, einen Schritt nach dem anderen. Johannes sagt, 2. Johannes 1, Vers 4, ich habe mich sehr gefreut, dass ich von deinen Kindern einige gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln. Kein Mensch, von den Aposteln jedenfalls, hat länger auf der Erde mit dem Heiligen Geist und der Gemeinschaft mit Jesus gelebt als Johannes.
Und er war nicht der Liebesapostel in dem Sinne, dass man sagen könnte, ja, Liebe, Liebe, Liebe und Wahrheit spielt keine Rolle, sondern er hat sehr wohl gewusst, dass das zusammengehört. Wie Paulus das auch sagte, die Liebe Gottes erfreut sich an der Wahrheit. Eine Liebe, die die Wahrheit unter den Tisch schiebt, unter den Teppich kehrt, ist nicht die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes geht immer einher mit Wahrheit. Und wenn die Wahrheit nicht drin ist, ist es nicht mehr die Liebe Gottes, sondern ein menschliches Imitat. Und es ist so, so, so wichtig, dass wir das verstehen. Wir brauchen ein klares Verständnis unseres Maßstabes. Und dieses Wort der Wahrheit, das uns angeboten wird, durch die Schrift, durch den Dienst von Menschen, die Gott befähigt und gesalbt hat, das Wort auszuteilen. Dieses Wort der Wahrheit muss, damit es wirken kann, als solches angenommen werden. Seine Wirkung kommt nur zustande, wenn es als das eindeutige, nicht diskutierbare, nicht verhandelbare Wort Gottes angenommen wird. Paulus sagt, 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 13. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass als er von uns das Wort der Kunde von Gott empfing, er es nicht als Menschenwort aufnahm, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort. Das, ich füge mal ein, deshalb in euch den Glaubenden auch wirkt. Das Wort wirkt nur deswegen in uns, weil wir es als Wort Gottes annehmen. Das siehst du, wenn der Mensch mit einer verkehrten kritischen, nicht einer gesunden kritischen, aber einer verkehrten kritischen Haltung da sind und ihr Maßstab ist ihr eigenes Denken und dann sitzen sie da und sagen, nee, das lasse ich mir nicht sagen, das ist nur seine Meinung, das gefällt mir nicht und das finde ich nicht gut und das passt auch nicht und das habe ich schon irgendwo anders gelesen, dass das heute gar nicht mehr gültig ist und so weiter. Wenn Menschen mit einer solchen Haltung in der Verkündigung sitzen, sie werden keine Frucht davon haben. Sie werden keine Frucht haben. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke, wenn wir später über Jüngerschaft sprechen. Jünger sind solche, die wir prägen wollen. Und da kann es sein, da sitzen Leute vor uns und die lächeln alle ganz nett. Und das Herz ist zu und sagt, erzähl mir nichts. Du hast ja nicht mal Abitur, wer bist denn du, dass du mir was erzählst? Ich habe jahrelang an der Universität gesessen oder dies oder das oder jenes. Und du bist Hauptschulabbrecher, was willst du mir erzählen? Das Wort Gottes hat mit Intelligenz überhaupt nichts zu tun. Und viele Leute, die Gott mächtig gebraucht hat, waren Bauer. Die kannten sich aus mit Kühe und mit Bäume und mit Weinberge und mit Früchte und Obst und Feigen und was weiß ich. Und Gott hat sie doch mächtig gebraucht, weil sie Gott kannten. Und diese ganze Sucht nach Diploma und Papiere und Ordination und Abschlüssen und all diesen Dingen. Es ist nichts anderes als der Geist der Welt, der hineinbricht. Und wir denken, wenn wir Papiere haben, können wir die Welt beeindrucken. Wir brauchen die Kraft Gottes. Wir müssen Gott selber in unserer Mitte und in unserem Leben haben. Und den Teufel interessiert keine Ordinationspapiere. Keiner von den Aposteln hatte irgendein Ordinationspapier. Keiner. Und sie haben die Welt auf den Kopf gestellt. Jesus hatte auch keins. Und manche haben gesagt, ja, was will dieser Wanderprediger? Ja, aber die, die offen waren und das Wort angenommen haben, haben die Kraft Gottes gesehen, haben gesehen, wie Jesus mächtige Taten getan hat. Und die da mit kritischer Haltung saßen in Nazareth, ja, wer ist denn der? Und seine Geschwister, die kennen wir doch alle. Und das sind ja Früchtchen und der wird auch nicht anders sein. Und wo war der überhaupt? Und wer hat ihn ordiniert? Und der Sohn Marias. Warum haben die gesagt, der Sohn Marias? Da ging seit 30 Jahren in Nazareth immer noch die Geschichte rum. Wisst ihr, damals mit seiner Geburt, das lief doch auch nicht alles sauber ab. Warum haben die nicht gesagt, der Sohn Josefs? Normalerweise, man hat immer den Vater genannt in der Kultur. Sagen sie, der Sohn Marias. Naja, damals, ne? Da war doch irgendwas nicht ganz sauber. Voller Vorbehalte. Statt mit dem Herzen zu hören, verschanzten sich hinter ihre Vorurteile. Und sie haben nichts bekommen. Sie haben nichts bekommen. So diese ungesund kritische Haltung verhindert das Wirken des Wortes Gottes. Die gesunde kritische Haltung sehen wir bei Paulus. Er predigt Apostelgeschichte 17 und die haben gesagt, wir gehen nach Hause und wir prüfen das alles anhand der Schriften. Aber nach den Prüfen haben sie es angenommen. Sie sind nicht heute noch am Prüfen. Manche Leute prüfen und prüfen und prüfen und beim Prüfen sterben sie. Weil sie nicht zu dem Punkt kommen zu sagen, hey, es ist genug geprüft, das ist die Wahrheit. Und der Heilige Geist hatte kein Problem mit dieser Art von Prüfung. Er hatte kein Problem, hat gesagt, die Schriften, die wir inspiriert haben, die sind authentisch, die sind echt, die hängen zusammen, die ergänzen sich, die erklären sich gegenseitig. Man kann eine Verkündigung anhand der Schrift prüfen. Und Paulus war nicht so empört, er hat gesagt, hallo Leute, ich habe gehört, ihr geht nach Hause und prüft meine Predigten. Wisst ihr nicht, dass ich der große Apostel bin? Ich bin dabei, zwei Drittel des Neuen Testamentes zu schreiben. Und ihr, ohne Ahnung, ihr geht nach Hause und ihr denkt, ihr müsst meine Lehre prüfen? Nein, der Heilige Geist hat diese Leute, die mit der gesunden kritischen Haltung waren, gelobt. Und hat gesagt, das waren edle Leute. Die waren edel. Die haben nicht jeden Mist einfach irgendwie genommen und haben gesagt, wir prüfen. Aber sie haben geprüft an der Schrift, nicht an der Tradition, nicht an ihren Gefühlen, nicht an ihren Vorstellungen, nicht an dem, was die Leute sagen, nicht an dem, was sie im Internet an Quatsch gelesen haben, sondern sie haben geprüft an den Schriften. Und nach der Prüfung war fertig, jawohl, es ist so, und wir nehmen es an. Das ist der gesunde, die gesunde kritische Haltung. Und die ist notwendig. Und je mehr wir vorangehen in dieser Zeit, einfach umso notwendiger ist, dass wir ein gesundes Denken entwickeln und dass wir Dinge prüfen, dass wir Dinge durchdenken und nicht einfach irgendetwas übernehmen, weil jemand mit Rang und Namen oder weil er so viele Anhänger hat oder so ein großes Gebäude gebaut hat, irgendwas erzählt und wir nehmen es deswegen an. Wir nehmen Dinge an, weil der Heilige Geist uns Zeugnis gibt, das ist die Wahrheit. Und wir finden dieses Zeugnis bestätigt in den Schriften. Es ist die Schrift plus das Zeugnis des Heiligen Geistes in uns. Das beides geht zusammen. Johannes sagt, ihr habt die Salbung. Und die Salbung des Geistes lehrt euch. Sie lehrt euch alle Dinge. Und wie viele sind heute zu faul, Gott kennenzulernen? Und sie hängen sich an jemanden, von dem sie hoffen, dass der Gott kennt. Und der soll dann schnell sagen, wie ist diese Sache, wie ist diese Geschichte, wie ist das einzuordnen, wie soll man das sehen, wie ist dieses Buch, wie ist dieser Dienst. Und wenn der genickt hat, dann ist das gut. Ihr Lieben, das geht nicht. Wir müssen Gott so kennen. Wir müssen so mit ihm verbunden sein. Wir müssen so eine Liebe zur Wahrheit haben und so eine Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist, dass auch wenn es noch so beeindruckend aussieht und noch so zahlenmäßig gewaltig ist, immer noch darf der Heilige Geist seinen Kommentar geben. Und wenn er sagt, nicht für dich, dann argumentieren wir nicht gegen unseren inneren Check oder gegen diese innere Unruhe oder diesen inneren Vorbehalt. Wir dürfen nicht mit unserem Verstand die Warnung des Heiligen Geistes auslöschen. Und uns schnell Erklärungen, ja, aber mein Pastor sagt auch, und der hat auch gesagt, und der hat auch gesagt. Sondern wir müssen mündig werden, Gott kennenlernen und Dinge prüfen. Und es kommt durch diese Hingabe an die Wahrheit. Weil jetzt haben wir schon eine solche Flut von Durcheinander und von Verwirrung. Und ich befürchte, das ist erst der Anfang. Ich befürchte, das ist erst der Anfang. Und fremde Lehren, fremde Salbungen, fremde Geister, fremde Wunder werden das Volk Gottes bedrängen und überschwemmen, wie wir uns das nicht vorstellen können. Und die einzige Chance ist, wir kennen Gott, den Gott der Wahrheit, Gott, der zu uns redet, Gott, der Zeugnis gibt in unserem Geist, der uns sagt, das ist so und das ist so. Jesus hat so das hervorgehoben, dass es notwendig ist, dass wir lernen, uns zu schützen vor Verführung. Das war der wichtigste Punkt in Bezug auf die endzeitlichen Dinge. Seht zu, dass euch niemand verführe. Das war der wichtigste Punkt. Die Jünger wollten alles wissen. Ja, wie ist der Fahrplan? Wann kommst du wieder? Wann baust du dein Reich? Und Jesus sagt, seht zu, dass euch niemand verführe. Ja, was ist denn das für eine Antwort? Die wollen wissen, wann ist der Zeitpunkt? Und statt ein Jahresdatum zu geben, sagt Jesus, seht zu, dass euch niemand verführe. Ja, hat er die Frage nicht verstanden. Doch besser als die Jünger selber. Man kann alles wissen, aber Gott nicht kennen und mit diesem ganzen Bibelwissen dann doch in die Irre gehen. Es ist nicht nur Bibel, sondern es ist den Autor der Schrift zu kennen. Es ist eine Freundschaft mit dem Geist der Wahrheit zu haben und ihn zu erleben, wie er in uns sagt, ja, das ist richtig, komm, lass dich nicht beirren. Das ist der Weg. Der Friede Gottes leitet uns und der Unfriede Gottes warnt uns. Und wenn der Unfriede da ist, dann hüten wir uns davor mit unserem Verstand, diesen Unfrieden aufzulösen. Zu sagen, ich kann es jetzt nicht erklären, aber ich gehe nicht zu dieser Geschichte. Da mögen alle hingehen, aber ich kann es nicht. Alle lesen jetzt dieses Buch, alle gehen in diese Richtung, alle beschäftigen sich damit. Sorry, ist nicht für mich. Es ist nicht mein Weg. Ja, wir brauchen diese Nähe zum Heiligen Geist. Seht zu, dass euch niemand verführe. Paulus dann genau das Gleiche nochmal in Kolosser. Sagt das zweimal. Und diese Verführung ist nicht etwas, was ziellos und wahllos zuschlägt und was uns trifft, ohne dass wir irgendwas dafür können oder ohne dass wir uns irgendwie schützen können, sondern Verführung trifft die, die sich nicht vorbereitet haben und die ein falsches Grundmuster haben, woran sie sich orientieren. Paulus sagt, in Bezug auf die Zeichen und Wunder des Antichristen. Viele werden verführt werden. Und die Menschen, die verführt werden, sind die, die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Die Liebe zur Wahrheit. Gott ist die Wahrheit und er bietet uns etwas ganz, ganz Kostbares an. Und ich hoffe, dass jeder von uns versteht, wie kostbar das ist. Und wenn du das noch nie bewusst getan hast, dann tu das, ergreife das. Er bietet uns Liebe zur Wahrheit an. Er bietet das an. Er verurteilt uns nicht, er klagt uns nicht an, sagt, ihr habt keine Liebe zur Wahrheit, sondern ich gebe euch Liebe zur Wahrheit. Ich weiß, wo ihr herkommt. Seid geprägt von den Mächten der Finsternis. Wart Kinder des Teufels, der Vater der Lüge ist. Lüge und Durcheinander und Täuschung war so normal für euch. Und viele waren auf der Flucht vor der Wahrheit. Auch Flucht vor der Wahrheit über sich selber. Aber ich biete Liebe zur Wahrheit an. Wir müssen sie nicht produzieren. Wir werden nicht angeklagt, dass wir sie nicht haben. Wir müssen nur verstehen, das ist der Schatz. Liebe zur Wahrheit. Und wir nehmen sie. Wir sagen, ja, ich brauche das. Ich will Liebe zur Wahrheit. Gott liebt Wahrheit. Ich wähle, woran er gefallen hat. Er bietet mir Liebe an. Und dann sage ich, oh, das brauche ich nicht. Das habe ich schon. Sondern er bietet mir das an. Und ich sage, ja. Ich sage dazu ja. Vielleicht fragst du dich die ganze Zeit, was hat das mit Gemeinde zu tun? Alles. Und wenn wir das ein bisschen weiter abgerundet haben, dann nehmen wir diese Grundprinzipien und dann wenden wir das auf den Spezialfall dann Gemeinde an. Aber ich möchte das erst als Fundament richtig schön hier ausbreiten. Lass uns zu 2. Timotheus gehen. Und hier heißt es in meiner Elberfelder Bibel als Kapitelüberschrift das Verderbnis der Endzeit. Ich würde das heute nicht so nennen, sondern ich würde das nennen die Beschreibung des großen Abfalls. Die Beschreibung des großen Abfalls. Denn wenn du diese Passage sorgfältig studierst, dann redet Paulus gar nicht allgemein vom Verderben in der Endzeit, sondern er redet von kritischen, gefährlichen Entwicklungen bei Menschen, die von sich beanspruchen, gläubig zu sein. Davon redet er. Und er beschreibt all die Mängel und Fehlhaltungen und Sünden, in denen Menschen leben. Und dann in Vers 5 siehst du, Vers 4, die mehr das Vergnügen liebend als Gott. die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Sie haben eine äußere Form der Gottseligkeit, der Frömmigkeit, und sie verleugnen die Kraft. Und zwar verleugnen sie die Kraft, die durch Golgatha ihnen zur Verfügung steht. Die Kraft, aus diesem sündigen Lebensstil rauszukommen. Die verleugnen sie. Sie sagen, das ist normal. Unenthaltsam zu leben, ungehorsam zu leben, Vergnügen mehr zu lieben als Gott, unbesonnen zu sein, Verräter zu sein. Das sind normale Dinge. Ich meine, so ist das Leben, so sind wir nun mal. Sie verleugnen die Kraft Gottes, die uns angeboten wird durch Golgatha, nämlich aus der Sünde rauszukommen und einen reinen Lebensstil zu leben. Und etwas ganz, ganz Wichtiges wird von diesen frommen Leuten, die aber von ihrem äußerlichen Leben genauso leben wie die ungläubigen Menschen um sie herum. Etwas Wichtiges wird gesagt. Warum ist das so bei ihnen? Warum ist das für sie so normal? In Vers 7 heißt es, die immer lernen. Dann denken wir, ja, das ist ja wunderbar. Das sind ja Lernende, die strecken sich aus, die gehen sogar zu Seminare, die gehen zu Konferenzen, die lesen Bücher, die lernen, die beschäftigen sich mit doch geistlichen Dingen. Und Paulus sagt, die niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Was für eine vernichtende Aussage. Paulus sagt, ihr ganzes Bemühen zu lernen ist null und nichtig. Die können noch 100 Seminare machen, es wird nichts passieren, es wird nichts geschehen. Sie werden nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich habe, die geben sich doch so Mühe, Paulus sagt, umsonst. Alles umsonst. Die könnten lieber irgendwie an den Teich setzen mit einer Angelrute, hätten sie mehr davon, als sich in christliche Seminare zu setzen. Paulus schaut sich das an und sagt, sie werden nichts davon haben, keinerlei Veränderung. Weil Erkenntnis der Wahrheit ist ja das, was frei macht. Erkenntnis der Wahrheit ist das, was hilft, was vorwärts bringt, was uns verändert. Die Wahrheit macht frei und diese Leute können die Wahrheit nicht erkennen. Und der Heilige Geist gibt dann im übernächsten Vers die Erklärung und das ist so wichtig. Und das ist die Begründung, warum du in einer Gemeinde zwei Leute hast, die Sonntag für Sonntag sitzen nebeneinander. Der eine hört die Botschaften und der geht ab und du siehst, der verändert sich und er legt das ab und er legt jenes ab. Und du siehst im Laufe der Zeit, wie Jesus in ihm Gestalt gewinnt. Und der andere sitzt daneben, hört dieselben Botschaften, ist in derselben Atmosphäre der Anbetung. Und es gibt keine Veränderung. Als Pastor habe ich mich viele Jahre gefragt, woran liegt das? Wie kann das sein? Sie sind im selben Gottesdienst, gehören zur selben Gemeinde. Und die einen gehen vorwärts. Und die anderen treten auf der Stelle, manchmal sogar alles wird noch schlimmer. Du triffst sie 10 Jahre später und sie haben noch mehr Probleme als am Anfang. Es wird alles noch viel schlimmer. Und der Heilige Geist gibt Licht auf diese Frage. Warum ist das so? In Vers 8, auf die Weise, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch sie der Wahrheit. Sie widerstehen der Wahrheit. Das heißt, geistlich gesprochen, nicht unbedingt körperlich sichtbar, aber geistlich gesprochen sitzen sie mit verschränkten Armen und sagen, du da vorne kannst mir viel erzählen. Du Prediger oder du Lehrer oder du kannst mir viel erzählen. Aber was ich nachher annehme, bestimme immer noch ich selber. Und dann wird geredet über sexuelle Reinheit, das sehen wir heute anders. Dann wird geredet über den Zehnten, das ist heute alles ganz anders. Und dann wird geredet über Treue, das brauchen wir nicht mehr. Und über dies und das und jenes. Und die Wahrheit prallt gegen eine Festung von eigenen Ideen, von eigenen Überzeugungen, von eigenen Werten, von eigenen Vorstellungen, von eigenen Vorlieben. Und die Wahrheit prallt ab. Paulus sagt es an einer Stelle, Menschen halten Wahrheit gefangen oder nieder durch Ungerechtigkeit. Indem sie in der Ungerechtigkeit, in der Bosheit, in der Unreinheit und so weiter, in der Auflehnung gegen Gott festhalten und darin leben wollen, halten sie die Wahrheit gefangen. Die Wahrheit kann nicht ihr Werk tun, sie kann nicht überführen, Sie kann dich motivieren, sie kann kein Glauben freisetzen, weil sie nicht das Herz trifft. Das Denken dieser Menschen ist verdorben. Das Denken ist verdorben und sie sind unbewehrt in Bezug auf den Glauben. Sie können nicht wirklich glauben. Sie können glauben, dass Jesus der Herr ist und dass sie errettet sind. Aber du siehst nicht Gott wirken in ihrem Leben. Du siehst nicht, wie es vorwärts geht. Du siehst nicht, wie Dinge in ihnen wirklich passieren, sondern es ist alles irgendwie auf einer theoretischen Ebene. Jesus sagt einmal zu seinen Leuten, ihr habt das Wort Gottes ungültig gemacht, um eurer Überlieferung willen. Ungültig bedeutet so viel wie kraftlos gemacht, außer Kraft gesetzt. Man hält fest an Überlieferungen und danach hört man das Wort und das Wort kann nichts mehr bewirken, weil man schon eine Wahl getroffen hat. Und wie können wir uns schützen, dass sowas nicht in unserem Leben ist? Wir sagen, Herr, hilf du mir, überführe du, rede du. Ich will an nichts anderem festhalten. Ich will keine Dinge verteidigen. Ich will nicht irgendetwas hochhalten, außer deiner Herrlichkeit. Ich will an nichts anderem festhalten. Ich beanspruche nicht zu wissen. Ich beanspruche nicht zu können. Ich beanspruche nicht irgendwie schon etwas zu haben. Nur, dass ich dich habe und du bist meine Quelle. Alles andere, ich kämpfe um nichts, ich halte nichts fest, ich verteidige nichts. Rede du zu mir. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten auf deinen heiligen Berg, zu deinen Wohnungen. Die Wahrheit leitet uns in die Gegenwart Gottes. Und der Weg in die Gegenwart Gottes ist ein Prozess. Und wenn wir uns verneigen vor der Wahrheit und der Wahrheit keine Gewalt antun und eine sanftmütige Haltung kultivieren, dann wird die Wahrheit uns in ein paar Jahre in Dimensionen gebracht haben, von denen wir uns jetzt keine Vorstellung machen können. Wenn wir aber festhalten an unseren eigenen Ideen, an unseren eigenen Dingen, an unserem Status, an unseren Privilegien, an unseren Vorteilen, an unserer Fassade, an dem, was Menschen Gutes über uns denken und so weiter, dann wird das Wort kraftlos. Das Wort wird ungültig gemacht um der Überlieferung willen. Dann heißt es weiter, Heuchler, treffen hat Jesaja euch geweissagt, indem er spricht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen. Aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Das ist Matthäus 15 immer noch, Vers 6b und dann Vers 7 und jetzt war es Vers 8. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Das heißt, wie kommt das Herz nahe zu Gott? Durch Wahrheit. Es gibt keinen anderen Weg. Nur indem wir belehrbar sind und Wahrheit zulassen, kommt unser Herz näher an Gott. Das Herz dieser Leute war weit entfernt von Gott. Warum? Weil sie gesagt haben, wir haben unsere Überlieferungen und das reicht. Wenn die auch im Widerspruch zum Wort Gottes stehen, das biegen wir schon irgendwie hin. Sie halten an Überlieferungen fest. Und dadurch halten sie ihr Herz weit entfernt von Gott. Und du weißt, das Wort Gottes sagt, wir können näher und näher und näher kommen zu Gott. Naht euch zu Gott. Und er naht sich zu euch. Naht euch zu Gott. Wie nähert sich unser Herz? Indem wir Wahrheit zulassen. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Und dann gibt es manche ermutigende, wunderbare Dinge zu entdecken über das Herz Gottes und wie er zu uns steht und dass er uns viel, viel liebevoller begegnet als manchmal wir uns selber. Das ist wunderbar. Aber dann gibt es auch manchmal schockierende Dinge über uns zu lernen. Dass wir längst nicht so geradlinig sind, längst nicht so kompromisslos und längst nicht so echt und wahrhaftig und liebevoll, wie wir das schon gedacht haben. Und diese Aspekte sind nicht einfach anzunehmen. Und manche von euch haben davon berichtet, von Zerbruch und Zusammenbruch. Und das ist die Gnade Gottes. Weil wenn das Selbstgemachte zerstört wird, dann kann das Neue aufgebaut werden. Man kann nicht auf die eigene Gerechtigkeit dann auch die Gerechtigkeit Gottes obendrauf bringen. Das kann nicht funktionieren. Ja? sondern wir müssen zulassen, dass die Wahrheit ihr Werk tut. Und dann kommen wir an diesen Punkt. Wir sind unwürdig. Wir können nicht. Wir schaffen nicht. Aber was wir tun sollen, ist mit unserer ganzen Unfähigkeit und Hilflosigkeit uns in die Arme Gottes zu werfen. Und zu sagen, wir können nicht, aber du kannst. Und mit dir kann ich auch. Und du tust in mir etwas, was ich mir selber nicht tun kann. Du wirkst in mir, was ich mir selber nicht tun kann. Das ist Gnade. Wir sind nicht imstande, unser Herz zu verändern. Aber Gott ändert unser Herz, wenn wir ihm vertrauen. Und wenn wir uns hingeben, seinem Werk an uns. Vers 9, vergeblich verehren sie mich, indem sie als leeren Menschen Gebote lehren. Jesus sagt hier, die Apostel haben das dann wiederholt, man kann Gott dienen und unterm Strich steht dieses furchtbare Wort vergeblich darüber. Es war alles umsonst, weil es nicht auf dem richtigen Fundament der Wahrheit aufgebaut war, sondern man hat menschlichen Überlieferungen den Vorzug gegeben. Aus welchen Gründen auch immer. Man hat menschlichen Überlieferungen den Vorrang gegeben. Das kann der eigene Vorteil sein, den man nicht verlieren will. Das können irgendwelche Nachteile sein, die man nicht in Kauf nehmen will. Aber letztendlich geht es immer um solche persönlichen Dinge. Es geht nie um theologische Dinge. Sondern es geht immer um Dinge des Herzens. Was werden die anderen sagen? Wie werden die über mich denken? Welche Nachteile habe ich? Wie werde ich ausgegrenzt? Wie werde ich ausgestoßen? Wie passiert dies? Und wie komme ich dann damit klar? Es geht um diese Dinge. Es geht nicht um theologische Dinge. Ich habe gerade neulich ein Buch gelesen von einem exzellenten Theologen, der kurz vor seiner Pensionierung, sein Leben lang hat er der evangelischen Kirche gedient und kurz vor seiner Pensionierung hat er Licht bekommen über die Wahrheit der Taufe. Und hat sich taufen lassen und wurde kurz vor seiner Pensionierung von dieser Kirche, der sein Leben lang gedient hat, verstoßen. Und dann hat er wunderbar recherchiert aus der Kirchengeschichte und die ganzen Theologen und das alles. Und er sagt, die besten evangelischen Theologen müssen zugeben, dass die Babybesprenkelung aus der Bibel nicht herzuleiten ist. Die besten evangelischen Theologen müssen zugeben, dass es aus der Bibel nicht herzuleiten ist, sondern dann muss man auf die Tradition gehen, dann muss man sagen, ja, das war dann schon im zweiten Jahrhundert so und so weiter. Uns interessiert nicht, was sie im zweiten Jahrhundert getan haben. Uns interessiert, was Jesus gesagt hat. Und was die Apostel von Jesus bekommen haben und was die Apostel gesagt haben, das interessiert uns. Alles andere interessiert uns überhaupt nicht. Und wenn schon im dritten Jahrhundert die Mehrheit der Christen dies oder jenes gemacht hat, das interessiert uns alles überhaupt nicht. Wir müssen zurückkommen zu diesem Grundsatz, wie die Reformation gestartet ist und dann aber leider stecken geblieben ist und dann im Versuch, nochmal vorwärts zu kommen, wieder zwei Drittel des Weges zurückgerudert ist. Und dann hoffnungslos sich verstrickt hat. Wir müssen zurück zu dem Grundsatz. Nur die Schrift. Das war, wie alles begonnen hat. Das ist, wie die Finsternis der Religiosität zerbrochen wurde über Europa. Und riesige Scharen von Menschen in die Freiheit der Errettung und der Kindschaft hineingekommen sind. Das war der Motor der Reformation. Nur die Schrift. Und wenn es die Schrift nicht lehrt, lernen wir es auch nicht. Fertig. Nur die Schrift. Und ihr Lieben, diese steckengebliebene Reformation wartet darauf, vollendet zu werden. Sie wartet darauf, vollendet zu werden. Und sie wird vollendet werden. Und jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Jetzt ist ein besserer Zeitpunkt als 10 Jahre später. Und diese Reformation, wo das Evangelium wiederhergestellt wird, wo das Reich Gottes wieder gesehen wird, wo Gemeinde als Instrument Gottes, um die Menschen zu segnen, wiederhergestellt wird. Diese Reformation muss vollendet werden. Und das ist jetzt, oh, und jetzt ist es Mittag. Okay, das ist der gute Zeitpunkt. Ich breche ab hier. Wir müssen dann heute Nachmittag dort Fortsetzung machen. Wir treffen uns hier um 2:30, nicht wahr? So, ihr habt eine kleine Mittagspause. Um 2:30 geht es dann hier weiter und dann geht es ein bisschen tiefer in diese Dinge. Dankeschön.